Guten Abend, meine Damen und Herren. Wird schon ganz schön früh dunkel jetzt, oder? Es fällt einem so auf irgendwie. Selbst als Zukunftsforscher hat man so seine Probleme damit, jedes Jahr zu akzeptieren, dass der Sommer so langsam vorbei ist. Dabei müsste man doch eigentlich das wissen, was kommt. Und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin in dem ganzen Thema Zukunftsforschung. Ich freue mich wirklich, heute für Sie sprechen zu dürfen und mit Ihnen zu teilen, was wir in einer kleinen, aber feinen Firma in Zürich für regierungsnahe Stellen, für die Industrie und für verschiedene andere Forschungsinstitute so tun. Wir versuchen nämlich, einen Blick zu werfen in unser Leben im Jahr 2021. Also wie wird unsere Welt in 10 Jahren aussehen und was passiert in diesem Zeitraum an Veränderungen, wie wir leben und arbeiten, was für technologische Durchbrüche können wir erwarten, wie verändern sich Ansprüche an die Politik, wie werden wir uns fühlen in 10 Jahren als Menschen auf diesem Planeten und versuchen, die verschiedenen Dinge so zusammenzuziehen. Die erste Frage, wenn Sie mich jetzt lang genug gesehen haben, dort werde ich das wieder zuklappen hier, ist immer an einen Zukunftsforscher, geht das denn aus? Naja, sonst machen wir den Beamer aus, oder? Die erste Frage ist immer, kann man überhaupt in die Zukunft schauen? Und wie geht das eigentlich? Machen Sie da Kristallkugel sehen oder Kaffeesatzleserei? Und ich kann Ihnen sagen, ja, wir haben einige Kristallkugeln bei uns im Büro, die sind aber rein dekorativer Natur, weil es ist ein häufiges Geschenk, wenn jemand nicht weiß, was schenkt man einem Zukunftsforscher zu Weihnachten oder am Ende eines Projektes, dann kommt immer so ein großes Paket, vorsichtsverbrechlich, und ist die Kristallkugel drin. Man sieht da drin natürlich nicht die Zukunft. Und wenn man über die Zukunft nachdenkt, dann müssen wir einige Dinge beachten. Zum einen, wir brauchen eine solide Datengrundlage. Das heißt, das, was ich in den nächsten 50 Minuten Ihnen erzählen werde, das ist nicht etwas, was wir so erträumen oder dass wir morgens irgendwie eine Vision haben und die dann aufschreiben, sondern das basiert schon auf Fakten. Das ist auch ganz wichtig, denn wenn man für Industrien arbeitet und es geht ja um richtig große Entscheidungen, die wir in den nächsten Jahren zu treffen haben, dann kann man nicht sagen, ich habe da so ein Gefühl, sondern versuchen auf der einen Seite eben diese ganzen Daten und Fakten zu machen. Das heißt, die Hälfte der Arbeit ist tatsächlich Datenanalyse, zu schauen, was steht in den wissenschaftlichen Magazinen. Wir sind relativ häufig auf Konferenzen unterwegs. Aber der andere Teil ist eigentlich noch spannender. 30% unserer Zeit widmen wir der Forschung, indem wir um die Welt reisen und mit Menschen und Instituten sprechen, die an der Zukunft arbeiten. Denn wenn wir über die Zukunft nachdenken, die ist noch nicht passiert. Die Zukunft ist ein ergebnisoffener Raum. Denn das, was wir heute denken, das, was wir von der Zukunft wollen, das beeinflusst die Zukunft. Und darum die schlechte Nachricht des Abends, wenn Sie mich fragen, kann ich die Zukunft genau voraussagen? Kann ich nicht. Also wenn ich es könnte, dann würde ich wahrscheinlich auf den Bahamas sitzen und wüsste, welche Lottozahlen am Samstag oder Mittwochabend kommen und wie der Aktienkurs von ZF oder von anderen Firmen dann in 3 Jahren sein würde und mich entsprechend verhalten. Hat die ZF überhaupt Aktien? Nein. Dann nehmen wir eine andere Firma, Siemens. Aber Sie sehen, ich bin kein Aktienhändler. Nein, man kann die Zukunft nicht voraussagen. Und trotzdem entbindet uns das nicht von der Pflicht, darüber nachzudenken, wie sie sein soll. Das machen wir im Privaten eigentlich immer. Das heißt also, wir versuchen uns vorzustellen, wie die Zukunft sein soll. Im Beruflichen viel zu wenig. Die amerikanische Management Consultancy Gallup Consulting hat vor 2 Jahren mal Manager befragt und sie aufschreiben lassen, mit welchen Dingen sie so ihre Zeit verbringen während der Arbeitszeit. Und es kam raus, relativ viel Meetings und E-Mails und Korrespondenz und Kommunikation und Abstimmungsgespräche. Und es kam raus, dass weniger als 1% der Arbeitszeit dafür genutzt wird, um über die Zukunft nachzudenken. 99% abarbeiten, Dinge, die eigentlich schon passiert sind, die man irgendwie noch erledigen muss, damit man keinen Ärger bekommt, nur 1% über die Zukunft nachdenken. Und ich finde, das ist zu wenig in einer Zeit, in der wir heute leben. Jetzt sind wir am Anfang einer neuen Dekade. Und wir haben ja vor 10 Jahren, wissen Sie noch, also vor eigentlich 11 Jahren, da war ja dieses Millennium und wir haben uns alle vorgestellt, meine Güte, was wird das 21. Jahrhundert bringen? Viele Leute haben gedacht, wir hätten ja schon fliegende Autos und wir hätten Roboter, die durch die Straßen laufen. Viele waren enttäuscht, dass es denn nicht so ist. Andere waren erleichtert, dass es nicht so gekommen ist, wie einige Science-Fiction-Autoren das machen. Aber wenn wir mal genau hinschauen, was in den letzten 10 Jahren sich alles verändert hat, dann ist das schon ziemlich gewaltig. Wenn ich Ihnen vor 10 Jahren erzählt hätte, heute sitzen die meisten von Ihnen hier und haben ein Gerät in der Tasche, 130 Gramm schwer, hat 32 GB Hauptspeicher, eine 5-Megapixel-Kamera, Internet-Connection mit 7,2 Megabit pro Sekunde im Funknetz und mit WLAN-Konnektivität, mit Satellitennavigation, sodass Sie, wo Sie gehen und stehen, mehr oder weniger sehen können, wie und wo, brauchen auch keinen Stadtplan mehr. Sie haben Zugriff auf das Internet, das heißt, wenn Sie irgendwas sehen, hören oder Ihnen jemand etwas erzählt, dann können Sie sofort nachschlagen, haben das Wissen in der Sekunde praktisch da. Sie können Ihre komplette Musiksammlung da drauf spielen und auch noch ein paar Filme und die auch, wenn Sie wollen, noch bearbeiten und schneiden. Sie können sich Zehntausende von Programmen da drauf spulen und noch mehr Dinge damit machen und telefonieren und SMSen können Sie damit auch noch. Und wenn ich Ihnen dann gesagt hätte, und das Ganze kriegen Sie im Telekom-Shop um die Ecke für 1 Euro, dann hätten Sie mir vor 10 Jahren gesagt, ja, der Futurist, ja, der hat da irgendwie eine wilde Vision, das geht doch gar nicht. Und Sie hätten mir gesagt, wenn Sie technisch nachgerechnet hätten, Herr Thomsen, das, was Sie dort gerade beschreiben, dieses Gerät, das hätte 1000-mal so viel Speicher, wie ein Mobiltelefon heute hat. Es hat die 1000-fache Kapazität von der Rechenleistung von dem, was wir heute auf den Platinen eingebaut haben. Und Sie sprechen von einer fast 1000-fachen Konnektivität im Internet. Und genau das ist passiert. In den letzten 10 Jahren hat sich die Rechenleistung dieser Welt vertausendfacht. Speicher hat sich vertausendfacht. In 10 Jahren haben wir gar nicht richtig gemerkt. Das Problem ist, wenn wir über Zukunft nachdenken und wir versuchen mal diesen Blick in die Zukunft zu wagen, dass wir vergessen, wie viel in einem Zeitraum von 10 Jahren ist, weil in der Erinnerung scheint das alles relativ normal und es erscheint uns relativ schnell zu gehen. Darum fragen wir immer unsere Kunden, sagen Sie, ein Zeitraum von 10 Jahren, ist das nun ein langer Zeitraum oder ein kurzer Zeitraum? Und es kommt immer darauf an, worum man schaut. Schauen wir auf die letzten 10 Jahre, dann würden die meisten von Ihnen mir sagen, meine Güte, 2001 bis 2011, das ging ja so schnell. Die Kinder sind groß geworden, ohne dass man es richtig mitbekommen hat. Viele von den Dingen, die ich damals wollte, habe ich immer noch nicht umgesetzt. Meine Güte, so schnell verging die Zeit. Und komischerweise, wenn man Politiker fragt oder Wirtschaftsbosse oder private Personen auf der Straße, dann gucken wir doch mal einen genauso kurzen Zeitraum in die Zukunft und schauen ins Jahre 2021. Wie werden wir leben, arbeiten? Welche Technologie haben wir? Was verändert sich? Dann höre ich immer, Herr Thomsen, 2021, pure Science Fiction. Soweit kann doch niemand in die Zukunft schauen. Uns interessiert, wie das dritte Quartal 2011 jetzt zu Ende geht. Und dann vielleicht ein kleiner Ausblick auf den Winter, ob den Griechenland noch zur Europäischen Union gehört oder irgendwie diese ganzen Geschichten zu machen. Aber 2021, wissen Sie, da treffen wir uns im Jahr 2018 nochmal. Und dann haben wir noch genügend Zeit. Haben wir die Zeit? Nee. Denn es gibt einen Grund, warum mein Vortrag 520 Wochen heißt. Wie viel sind 10 Jahre in Wochen? Sie haben es mittlerweile schon lange gerechnet. Also 52 Wochen pro Jahr mal 10, 520 Wochen. Das Erschreckende ist, am Freitagnachmittag werden Sie wieder merken, wie schnell so eine Woche vorbeigeht. Ich merke das immer bei mir, also selbst ich habe das Problem mit dieser falschen Zeiteinteilung, dass ich die Woche relativ viel unterwegs bin und dann ab und zu wieder im Büro. Und ich habe auf meinem Schreibtisch so einen Stapel, so einen Herlitz-Ablagekorb in grün, ganz hinten rechts. Und da habe ich irgendwann mal draufgeschrieben, to do when time. Das heißt, also, wenn ich mal Zeit übrig haben würde, dann würde ich mich um die Dinge kümmern, die da auf diesem Stapel landen. Da gibt es noch andere Stapel, das sind so die verschiedenen Projekte und dann ganz dringend und irgendwann ist das überfällig. Also man hat viele, viele Dinge zu tun, die To-Do-Stapel stapeln sich, aber dieser To-Do-When-Time-Stapel, der wird über die Woche hinweg nicht kleiner, sondern größer. Und jeden Freitagnachmittag höre ich mich fast sagen, das kann doch nicht wahr sein, dass die Woche schon wieder vorbei ist. Ich habe nichts von dem geschafft, was wirklich wichtig war. Da landen diese ganzen Ideen, die man irgendwann mal nachverfolgen wollte oder ein Artikel, den man lesen wollte oder einen Brief, den man schreiben wollte oder eine Buchidee oder was auch immer. Und wenn ich mir bedenke, dass wir nur 520 Mal an einem Freitagnachmittag sagen, hups, ist die Woche wirklich schon wieder vorbei und wir uns dann schon im Jahre 2021 befinden, Wahnsinn. Das andere, was hinzukommt, ist, dass wir in einer Zeit leben, die geprägt ist von einer unglaublichen Dichte von Innovationen. Von einer Taktrate der Innovation, die so schnell ist, wie sie noch nie in der Geschichte der Menschheit war. Es gibt eine Untersuchung vom MIT, ich werde das heute öfter zitieren, das Massachusetts Institute of Technology, die mal untersucht haben, in welchen Zeiträumen in der Geschichte der Menschheit es die meisten Veränderungen gab. Im Leben, in der Art der Kommunikation, wie sie die Welt zusammenbricht, Wissenschaft und so weiter. Und siehe da, wir hätten es fast geglaubt oder schon geahnt, in den letzten 10 Jahren hat sich die Welt in einer Dekade mehr verändert als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und wir sind mittendrin. Und die Geschwindigkeit erhöht sich. Das heißt, wir haben mittlerweile nicht nur eine Globalisierung der Märkte, dass wir also unsere Produkte global verkaufen und die Preise global vergleichen können und Services globalisiert werden. Nein, wir haben auch einen Wettbewerb der Ideen, der global geworden ist. Und das ist eben ganz spannend. Ich hatte dieses Jahr im Frühjahr kurz dieses Erlebnis, wie schnell die Welt wirklich geworden ist. Und das kennen Sie vielleicht auch. Am 9. März konnte man in der Schweiz das iPad 2 kaufen. Und wir sind schon lange mit Apple immer am Arbeiten und das muss immer dann sofort das Neue auch kommen. Aber ich erinnerte mich recht genau, wie ich am 26. Juni 2010 in Zürich in der Bahnhofstraße stand und mir beim Apple Store das iPad 1, also das iPad 1 hieß es noch nicht, gekauft habe. Und das war damals ein Riesenteil, weil jeder wollte das sehen und probieren und es war richtig innovativ. Meine Tochter ist 10 Jahre alt und damals sagte sie, ja, am ersten Tag, Papa, komm, ich richte dir das ein und ich mache das und so weiter. Sie nimmt die Sachen sofort in die Hand. Ich habe gesagt, nee, das ist mein iPad. Dann lag das bei uns zu Hause rum. Dann kam 9 Monate und 5 Tage später das iPad 2. Das heißt also, es hat weniger als ein Jahr gedauert zwischen den beiden Generationen von iPads. Und als ich dann zu meiner Tochter sagte, schau mal, jetzt kannst du dir das haben hier für dich, guckte sie mich an und sagte, nee, Papa, das ist alt. Und sagte ich, Moment, da ist noch Garantie drauf, das ist unter einem Jahr, also das ist ein neues Gerät. Nein, keine Kamera drauf, man kann damit nicht skypen, also nein, wollte sie nicht mehr haben. Das heißt, wir haben innerhalb eines Jahres 2 Produktgenerationen, wo wir früher gedacht haben, Mensch, also wenn wir was kaufen, dann muss es auch ein bisschen länger halten. Mittlerweile ist tatsächlich diese Taktrate so schnell geworden und eins der Megatrends der letzten 10 Jahre, der hat dazu beigetragen, dass wir in dieser schnellen Welt leben und wir werden uns der nicht entziehen können. Das ist diese Beschleunigung. 2 technische Trends haben die letzten 10 Jahre stark geprägt. Das ist einmal die Digitalisierung. Das heißt, alles wurde digital, die Medien, die Kommunikation, die Art und Weise, wie wir mit Dingen umgehen. Wir haben selbst also physische Dinge wie zum Beispiel Datenträger, wo früher Musik drauf war und so weit entkoppelt, dass es komplett digital ist und wir die gar nicht mehr brauchen. Und das zweite ist das Thema Vernetzung, Internet. Und mittlerweile hat das die Geschwindigkeit so stark erhöht, wie schnell dieser Innovationswettbewerb ist, dass wir es gar nicht mehr richtig begreifen. Überlegen wir mal. Vor 25 Jahren, als es das Internet noch nicht gab, ein Wissenschaftler hier in Friedrichshafen oder in Konstanz oder in Neu-Delhi oder in Singapur, hatte eine neue Idee, hat etwas geforscht, hat etwas rausbekommen und hat gesagt, wow, klasse. Und weil er Wissenschaftler war, hat er gesagt, das muss ich mit meinen Wissenschaftskollegen in aller Welt teilen, diese Idee. Was konnte er machen? Er konnte einen Fachartikel zum Beispiel schreiben in einer wissenschaftlichen Zeitschrift. IBM Kugelkopfschreibmaschine rausgeholt, Papier eingespannt mit Kohlepapier dazwischen, damit man noch einen Durchschlag hatte. Kopien waren teuer damals, wenn man überhaupt einen hatte. Und hat angefangen, den Artikel zu tippen. Wahrscheinlich hat man vorher noch den per Hand geschrieben, weil dann konnte man den besser strukturieren. Dann wurde er in einen Briefumschlag geschickt und an die Redaktion des wissenschaftlichen Journals geschickt. Und wenn es gut ging, kam das 3-4 Tage dort an, dann wurde er aufgemacht, gelesen, dann hat der Redakteur da handschriftliche Notizen dran gemacht, dann ging der zurück, dann wurde der nochmal abgetippt mit den Korrekturen, dann ging er wieder an die Redaktion, dann wurde der nochmal überprüft, dann wurde Schriftsetzer oder beziehungsweise in irgendeiner Form das Ganze gesetzt, gedruckt und wenn alles gut lief, keine Störungen dazwischen waren, dauerte es 9 Monate zwischen der Idee des Professors und dem Zeitpunkt, wo die anderen Professoren das lasen und sagten, oh ja, wirklich interessante Idee. Wie ist es heute? Heute arbeitet die komplette Wissenschaftsgemeinde auf dem Internet und schreibt ihre Ergebnisse noch am selben Tag in einen wissenschaftlichen Blog, also in ein mehr oder weniger Tagebuch. Und in der Sekunde, wo der Wissenschaftler auf die Return-Taste drückt, wenn er sagt, okay, senden, steht dieses Wissen allen anderen Wissenschaftlern zum Weiterdenken zur Verfügung. Das heißt, eine Beschleunigung von ehemals 9 Monaten, die es brauchte, eine Idee zu teilen, hin zu, sagen wir mal, 9 Sekunden. Und das ist die Beschleunigung, die wir spüren. Die Gefahr ist, dass wir bei dieser ganzen Beschleunigung als Menschen irgendwann nicht mehr mitkommen. Dass wir sagen, ach, diese ganze neue Welt, das macht uns wirklich verrückt. Wir gehen in den Burnout. Es gibt so viele Burnout-Fälle, wie noch nie zuvor dokumentiert wurden. Auch da haben wir eine Verdopplung von Jahr zu Jahr. Und ich werde Ihnen gleich erzählen, was das Problem mit den Verdopplungen ist. Die nächste Dekade, die zweite Dekade, die jetzt gerade angefangen hat, wir sind ja im ersten Jahr der zweiten Dekade, wird höchstwahrscheinlich noch mehr Veränderungen bringen, als uns die erste Dekade an Veränderungen schon gebracht hat. Und nun müssen wir aufpassen, und das ist die zweite Geschichte, die bei der Zukunftsforschung so wichtig ist, wie wir wahrnehmen, was verändert sich eigentlich. Und da gibt es ja zwei Arten, wie wir als Menschen Veränderungen wahrnehmen. Es gibt diese schockartigen Veränderungen, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben. Es gibt positive Schocks, für die meisten so ein Lottogewinn oder sowas. Kann man sich vorstellen, damit rechnet man wahrscheinlich wenig und dann weiß man in der Sekunde, okay, hier verändert sich ganz schön viel für mich. Es gibt auch negative Schocks, kennen Sie auch. Vor 10 Jahren, wir waren alle völlig schockiert, dass 2 Flugzeuge in das World Trade Center fliegen können und noch 1 ins Pentagon in Washington. Und wir saßen vor den Fernseher und sagten, okay, jetzt wissen wir, jetzt passiert hier ja, etwas, was uns wirklich stark beeinflussen wird. Das wird die Benzinpreise und die amerikanische Außenpolitik und so weiter beeinflussen. Aber die wenigsten Veränderungen, die wir im Moment scannen, sind schockartige Veränderungen, sondern sogenannte schleichende Veränderungen. Die kriegt man zuerst gar nicht mit. Die werden irgendwo diskutiert und das wird von den anderen Nachrichten übertönt. Das ist irgendwo in einem Magazin auf Seite 27, unten 3. Absatz, steht was super Interessantes, wir lesen es gar nicht. Und diese schleichenden Veränderungen, die sind super gefährlich. Wie gefährlich die sind, kann man am besten an einem sehr makabren Tierexperiment beschreiben, das Zukunftsforscher sehr gerne bemühen, um das Dilemma zwischen schockartigen und schleichenden Veränderungen für die eigene Reaktion zu beschreiben. Bitte nicht nachmachen, weil wir wollen keine Tierquäler sein, sondern nur versuchen zu verstehen, was ich damit ausdrücken möchte. Die Amerikaner nennen das Experiment das Dilemma des Frosches, the Frog's Dilemma. Und es geht folgendermaßen. Erster Teil des Experiments, Sie nehmen einen Frosch, lebendiger Frosch, Sie nehmen eine Schüssel mit sehr heißem Wasser. 60, 70 Grad heißes Wasser, dampft auch schon leicht, so eine Müsli-Schüssel voll. Jetzt nehmen Sie den Frosch und werfen ihn in die Schüssel mit dem heißen Wasser. Was meinen Sie, was passiert? Genau, er springt raus. Er merkt, schockartige Veränderung, nicht gut für mich, tut weh auf der Haut, aua. Er muss das noch nicht mal intellektuell verarbeiten, dass er sagt, komisch, verstehe gar nicht, warum das Wasser so heiß ist, sondern der spannt seine Muskeln an, weil ihm das auf der Haut brennt und springt raus. Dem Frosch passiert nichts. Das heißt, diese Reaktion ist so schnell, dass er noch nicht mal eine Verbrühung davon trägt. Geht ganz schnell. Flup, flup. Jetzt warten wir eine halbe Stunde, bis der Frosch sich wieder beruhigt hat, weil er hat erhöhte Herzfrequenz und bis das Wasser abgekühlt ist auf Raumtemperatur. Und diesmal nehmen wir den Frosch ganz vorsichtig, setzen ihn in die Schüssel, so dass seine Augen und seine Nasenlöcher über der Wasseroberfläche sind und er fühlt sich richtig wohl. Und jetzt setzen wir das Ganze auf einen Bunsenbrenner und erwärmen Frosch und Schüssel und das Wasser schön langsam. Was meinen Sie, was jetzt passiert? Wäre kein Experiment, wenn das Gleiche passieren würde. Ich habe mir sagen lassen, dass für 70% aller Frösche der zweite Teil des Experiments tödlich endet, weil er nicht springt. Man sieht ihn zwar an einer gewissen Stelle, dass er noch versucht, daraus zu springen. Das heißt, er zuckt noch ein paar Mal und dann verendet er. Was ist passiert? Der Frosch hat einen Riesenfehler gemacht. Er hat lineare Trendforschung betrieben. Lineare Trendforschung ist das, was viele Firmen machen. Die gucken, wie war es eigentlich in der Vergangenheit? Wie hat sich das entwickelt von der Vergangenheit bis zur Gegenwart? Und war das ein positiver Trend? Und wenn der positiv ist, dann nimmt man das lange Lineal und zieht diesen Trend einfach in die Zukunft und sagt, voilà, ja, ist immer aufwärts gegangen, wird immer besser. Der Frosch denkt sich, vorher war es ein bisschen kühl, jetzt wird es wärmer, ich komme richtig in die Komfortzone rein, richtig kuschelig, super, toller Trend. Das Problem ist, es gibt Trendbrüche, an denen ein Trend eben nicht mehr immer nur positiver ist, sondern wo er sich in das Gegenteil umkehrt. Und wir Trendforscher, wir finden ja für alles neue Worte und wir nennen diesen Trendbruch gerne Tipping Point. Tipping Point deswegen, weil dann kippt ein System. Paradigmenwechsel könnte man auch sagen oder wir nennen es Tipping Point. Der Tipping Point ist im Experiment des Frosches bei genau 42 Grad erreicht. Denn bei 42 Grad passiert im Blut des Frosches genau das Gleiche, was bei uns Menschen auch passieren würde, wenn wir uns über 42 Grad erhitzen. Die Eiweißmoleküle im Blut des Frosches fangen an zu stocken. Genauso wenn sie ein Ei aufschlagen, das ist eiklar, also das Eiweiß ist noch klar und relativ flüssig. Und dann tun sie ein heißes Wasser rein und es wird fast schlagartig weiß, vergrößert sein Volumen um 7% und wird hart, stockt. Und genau das Gleiche passiert in den kleinen Kapillargefäßen, die den Oberschenkelmuskel des Frosches durchziehen. Die sind ganz dünn und die verstopfen, weil das Blut flockt immer stärker aus und irgendwann ist es dicht. Und in dem Moment, wo das Gehirn sagt, das ist doch ein bisschen warm, jetzt aber raus hier, verweigert ihm der Oberschenkelmuskel den Dienst, weil nicht mehr genügend sauerstoffreiches Blut dadurch fließen kann, um diese Spannkraft zu entwickeln, um 2G, also den ganzen Frosch aus der Schüssel plus Wasserwiderstand, daraus zu buxieren. Nicht nachmachen, weil sonst kriegen wir Ärger mit dem Tierschutzbund, aber es soll uns eine Lehre sein, denn es verhalten sich nicht nur Frösche so, ganze Industrien. In der Vergangenheit gab es so viele Tipping Points, wo Industrien den Sprung nicht geschafft haben. Das sehen wir überall. Keiner der großen Hersteller von Dampflokomotiven hat den Sprung geschafft zur Elektrolokomotive. Die haben gesagt, nee, wir alle lieben Dampfloks, das pfeift so schön, wir haben die ganze Infrastruktur, da müsste man ja Uber-Leitungen über jede Schiene, über jedes Gleis machen, das kommt nie. Elektroloks will keiner. Die hatten auch keine Ahnung von Elektrizität, weil im Grunde genommen das einzig Elektrische in einer Dampflok war die Glühbirne im Fahrerhaus. Das andere war alles Mechanik und Dampf und so weiter. Haben sie nicht geschafft. In der jüngsten Zeit, denken Sie an die Firma Eastman Kodak. Das hat 99, Analystenkonferenz in New York, alle waren super glücklich. Aktienkurs der Firma $95 pro Aktie. Und einer der Analysten fragt tatsächlich, darf ich kurz fragen, Thema Digitalfotografie, kommt die irgendwann? Und die Experten von Kodak sagten, nee, ja, also irgendwann kommt die noch, das dauert aber noch. Also wir prognostizieren, und das war die Prognose von Kodak im Jahr 1999, dass in 10 Jahren, also im Jahre 2009, maximal 5% aller Fotos digital gemacht werden und 95% weiterhin auf gutem alten Kodak Color Gold 100 ASA 36 Bilder Rollfilm, der in der Dose. Kodak wäre an dieser Prognose fast pleite gegangen. Der Aktienkurs ist mittlerweile bei $6,50, also doch ordentlich nach unten. Der Tipping Point war im Jahre 2003 schon der Fall. Das heißt also, wenn wir in Wochen rechnen, war das gerade mal 200 Wochen später nach dieser Prognose, wo sie im Laden standen und mehr oder weniger zum gleichen Preis eine Digitalkamera wie eine analoge Kamera kaufen konnten. Vorher war die Digitalkamera viel, viel, viel teurer, viel, viel schlechter auflösen. Batterien waren immer leer, sie hatten keine Festplatten, Farbdrucker gab es noch nicht. Dann kam alles zusammen, auf einmal kippte der ganze Markt. Und darum möchten wir heute ein bisschen nach vorne gucken, was in den nächsten 10 Jahren passiert und wie diese Taktrate der Innovation das macht. Wir haben 2 Themen, die ich heute besprechen möchte, nämlich Energie und Mobilität. Und eigentlich fehlt noch ein ganz, ganz wichtiger anderer Megatrend, den wir vielleicht dann doch noch kurz davor schieben müssen, weil er die beiden Trends nochmal verstärkt. Ich kann Ihnen in der Zeit, die ich heute habe, sowieso nur einen ganz kleinen Teil der Zukunft, so wie wir sie sehen, machen. Aber wir haben nachher noch Zeit, ein bisschen zu diskutieren und das eine oder andere aufzuarbeiten. Fangen wir an mit einem Megatrend, der beide Entwicklungen, von denen ich gerade spreche, sehr stark beeinflussen wird. Und bleiben wir bei der Technik. Ich werde nachher zu sozialen Trends auch etwas sagen, wo der Mensch bleibt. Aber wir bleiben im Moment bei den technischen Trends, denn die sind am besten zu prognostizieren. Technik verhält sich viel rationaler als Menschen oder Gesellschaften oder Währungssysteme oder solche Geschichten. Wir glauben, dass in den kommenden, dass die zweite Dekade, also das zweite Jahrzehnt, dieses Jahrhunderts durch den Begriff Smart hauptsächlich geprägt werden wird. Während die letzten 10 Jahre eben durch Digitalisierung und Vernetzung geprägt waren, sehen wir jetzt, wir sehen Smartphones und Smart Homes und Smart Cities und Smart Cars und was auch. Es gibt ganz, ganz viele smarte Sachen. Dahinter steht ja das deutsche Wort clever, intelligent, mitdenkend. Und dieser Trend wird unsere Welt wahrscheinlich mehr verändern als alle anderen Trends. Das ist im Moment genauso utopisch, wie wenn ich Ihnen vor 10 Jahren vom iPhone erzählt hätte. Da müssen Sie sich jetzt mit kurz dran gewöhnen. Aber das, ich mache es mal ganz einfach, denn man kann diesen Trend, den wir bezeichnen einmal als das Aufkommen der künstlichen Intelligenz oder die Dekade der Smartness, auch ganz anders übersetzen. Es ist nämlich das Ende der Dummheit. Meine Damen und Herren, der erste Megatrend, wenn Sie auf einer Party gefragt werden und jemand sagt, ja, Trends und so weiter, sagen Sie, das Ende der Dummheit, es kommt. Denn wir sind im Moment umgeben von Dummheit. Einige nicken, einige gucken sich um und denken, ich meine vielleicht irgendwie ihren Nachbarn. oder Familienmitglieder, die meine ich gar nicht, denn ich rede diesmal nicht von Menschen und der menschlichen Dummheit, sondern von der Dummheit von Maschinen und Computern. Wir haben im Moment ein Riesenproblem. Wir haben diese ganzen Computer, Desktops, Laptops, Großrechner, Handhelds, iPads, Blackberries, was auch immer. Und uns wurden die irgendwann mal verkauft unter dem Namen, das ist ein PDA, ein Personal Digital Assistant. Wurde mir so verkauft. Und ich dachte so, wow, toll, klasse, ein digitaler Assistent, der kann für mich die ganze Arbeit machen. Ich habe Freizeit und der Assistent, der kümmert sich um alle wichtigen Dinge. Man stellt dann sehr schnell fest, man arbeitet mehr und überall und eigentlich ständig. Und diese Geräte kapieren nichts. Das Interessante ist, jetzt kommen wir in den nächsten Monaten, also in den nächsten Wochen, wenn wir mal in dieser Konnotation bleiben, in den nächsten 100 bis 200 Wochen an den Punkt, dass wir das erste Mal von mitdenkenden Maschinen sprechen können. Und das liegt daran, dass bislang die Rechenleistung, die Computer hatten, nicht ausreichte, um irgendwie so etwas wie Intelligenz überhaupt herzustellen. Die konnten zwar binär ein paar Daten verarbeiten und ein paar Berechnungen machen und nachher sehr viele Berechnungen machen und auf einem Bildschirm Millionen von Bildpunkten in der richtigen Farbe leuchten lassen, aber das, was wir in unserem Gehirn machen, konnten die noch lange nicht abbilden, überhaupt nicht. Nun haben wir eine Entwicklung, mit dieser Verdopplung ist das nämlich so eine Geschichte. Wenn sich jedes Jahr die Rechenleistung von etwas verdoppelt, dann haben wir innerhalb von 10 Jahren eben das Tausendfache. Das ist das alte Experiment mit dem Schachbrett und dem Reiskorn und dann werden das ganz, ganz schnell ganz viele. Ich sage Ihnen mal ganz kurz die erste Reihe. Wenn Sie ein Reiskorn 10-mal verdoppeln, was kommt raus? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. 1024 mal so viel. Das sage ich nicht, weil ich gut Kopfrechnen kann, sondern weil das in den letzten 10 Jahren genau die Speicherchips waren, die ich immer in meine Digitalkamera reingetan habe. Das war früher 1 MB, jetzt ist 1 GB, überhaupt kein Problem. Das geht so schnell. 1024 mal so viel. Wir werden in den nächsten 10 Jahren die Rechenleistung von den Maschinen, die wir haben, nochmal vertausendfachen. Und ich sage Ihnen kurz, wo wir derzeit stehen. Wenn Sie sich für 1.000 Euro, also die Vergleichszahl ist eigentlich in Dollar, also da muss man sagen für 800 Euro. Also wenn Sie sich für 1.000 Dollar einen Rechner heute kaufen, wie viel Informationsverarbeitungsäquivalent meinen Sie, kriegen Sie dafür? Verglichen mit Dingen, die in der Natur vorkommen. Ich sage es Ihnen. Sie kriegen ungefähr so viel Rechenleistung, wie eine Stubenfliege in Ihrem Gehirn hat. Also ein Rechner von egal welchem Hersteller, mit einem modernen Intel Dual Core irgendwie Chip oder i5, i7 Chip mit 4 GB Hauptspeicher und einer 500 GB Festplatte, dann hat das ungefähr so viel Informationsverarbeitungsäquivalent wie die Synapsen im Gehirn einer Fliege. Und das ist schon eine ganze Menge, weil vor 10 Jahren hatten wir ungefähr die Intelligenz eines Pantoffeltierchens, wenn sie für 1.000 Dollar ein Gerät gekauft haben. Jetzt stellen Sie sich Folgendes vor. Eine Fliege ist ein hochentwickeltes System. Also wenn wir das mal als biologisches System nehmen. Und wir müssen sagen, wir sind mit der Computerentwicklung so richtig weit gekommen. Wir können für 1.000 Dollar ein Gerät kaufen, das so viel kann wie eine Fliege. Und eine Fliege kann doch so viel. Sie kann sich dreidimensional im Raum orientieren. Sie kann sich vermehren. Sie kann sich ernähren. Sie hat tolle Sensorik. Sie hat relativ absturzsichere Software, die seit Jahrhunderten eigentlich bewährt ist. Sie hat ein Facettenauge mit 270 Grad Sehwinkel, die also jede Hand und auch von welchem Winkel auch immer sehen kann, wenn sie versucht, die zu erschlagen. Sie kann mit den Füßen schmecken, worauf sie steht. Super Gerät. Flugfertiges Gerät unter 1 Gramm Gewicht und ein exzellentes Energiemanagement. Und trotzdem kann diese Fliege uns beim Alltag nicht helfen. Im Gegenteil, sie nervt. Wenn ich jetzt hier meinen Vortrag halten würde und eine Fliege würde hier mich die ganze Zeit nerven, dann könnte ich doch sagen, liebe Fliege, pass mal auf, hier ist, ich halte einen Vortrag, das sind Leute, die wollen zuhören, die sind abgelenkt, wenn du mich immer ablenkst, flieg ganz da hinten oder flieg hier hinten in der Ecke, ich lege dir auch ein Stück Käse hin oder irgendetwas. Versteht sie nicht. Ich habe nur die Chance, sie totzuhauen. Mit Computern haben wir das gleiche Problem. Denn die Computer verstehen nichts von dem, was wir tun. Sie können zwar eine E-Mail darstellen und empfangen, und eine PowerPoint-Folie empfangen, wenn wir darauf was machen. Aber wir müssen die ganze Arbeit machen. Der Computer weiß nicht, was da drauf ist. So, wenn wir die Rechenleistung noch einmal vertausendfachen in den kommenden 520 Wochen, dann haben wir nicht 1.000 Fliegen, sondern wir sind schon nahe dran an der Rechenleistung, die uns als Menschen im Gehirn zur Verfügung steht, um unser Leben zu bestreiten. Das heißt nicht, dass in 10 Jahren ein Computer wie ein Mensch agiert und gute und schlechte Tage hat oder einen guten oder schlechten Charakter herausbildet oder irgendetwas, sondern nur, dass wir die Möglichkeit haben, vieles von dem, was wir bislang in unserem Gehirn machen müssen, an Computer zu übertragen. Das klingt jetzt ein bisschen ängstlich machend, aber der positive Aspekt ist, Sie werden das ganze Thema Informationsüberlastung eigentlich nicht mehr haben. Denn vielleicht kommen Sie aus dem Urlaub wieder oder Sie kommen aus dem Wochenende wieder und haben eigentlich schon Angst, am Montagmorgen Ihren E-Mail-Account aufzumachen, weil Sie genau wissen, 63 neue E-Mails, ich habe eigentlich so viele neue Ideen und so viel Elan, aber ich weiß, da steht so viel, das wird mich erstmal einen ganzen Vormittag kosten. Stellen Sie sich vor, in 5 Jahren gehen wir davon aus, dass die Rechenleistung ausreicht. Und auch die Software so weit ist, dass der Computer sagt, guten Tag, du hast 63 neue E-Mails, 59 von denen konnte ich schon selber beantworten und bei 4 müssen wir nochmal Rücksprache halten, aber ich habe was vorbereitet. Dieser Computer wird mit Ihnen lernen. Das heißt, er wird jede Webseite, jede Präsentation, die Sachen und so weiter mit aufnehmen und wird das verarbeiten können, können sagen, du hast doch vor 3 Wochen den getroffen, der hat übrigens einen neuen Job und dann können Sie was machen. Und also das heißt, etwas mitdenken. Es wird unsere Abhängigkeit von Computern erhöhen, aber auf der anderen Seite wird das ganze Thema Informationsüberlast etwas runterbringen. Es wird auch Robotik ermöglichen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir in 10 Jahren in zahlreichen Haushalten einen Haushaltshelfer haben, der nicht mehr menschlicher Natur ist, sondern eine Maschine ist, die wunderbar Fenster putzen kann, die dreckige Toiletten sauber macht, ohne zu murren, weil das ist einfach nur eine programmierte Routine, die da drin ist, die während Sie noch unter der Dusche stehen morgens den Frühstückstisch aufdeckt und wenn Sie dann zur Arbeit fahren, dann den auch wieder abdeckt, in die Geschirrspülmaschine einräumt, nachher anschaltet, ausräumt und Ihren Haushalt in Ruhe. Das ist technisch in 6 Jahren möglich. Das heißt also, wir reden davon und es gibt im Moment 31 Firmen, die in den USA und in Japan humanoide Maschinen entwickeln. Und wenn Sie mal schauen, bei Honda zum Beispiel, die haben so einen kleinen Roboter, der heißt Asimo, der kann mit Kindern schon Fußball spielen. Der kommt, wenn Sie bei Honda in die Firmenzentrale kommen, auf Sie zu, gibt Ihnen die Hand und führt Sie durchs Gebäude, erzählt Ihnen noch, ja, da oben und so weiter. Und der kann schon eine ganze Menge. Honda glaubt übrigens, dass sie mit diesen Geräten in 10 Jahren mehr Geld verdienen werden, als mit der Produktion von Rasenmähermotoren, Außenbordern, Motorrädern und Autos, weil Japan in diese alternde Gesellschaft jetzt reinrutscht und sie sagen, wir haben gar nicht genügend Pflegekräfte, um das zu machen, wir müssen das robotisieren. Japan ist uns 7 Jahre voraus von der Bevölkerungspyramide, also kommen wir dann auch irgendwann dahin. Aber genug dem ganzen Thema künstliche Intelligenz, das Ende der Dummheit, Sie können es heute schon sehen. Und jetzt der Übergang zum Thema Mobilität. Denn in den Autos sehen wir einen Teil dieser künstlichen Intelligenz schon heute. Wer hätte gedacht, dass wir jetzt Autos kaufen können und für 200, 300 Euro Aufpreis ein System bekommen, da können Sie dem Auto sagen, oh, enge Parklücke, pack du ein. Ja, das kriegen Sie beim Golf und bei anderen Autos, da haben Sie einen Rückwärts-Einparkautomaten, lassen Sie das Lenkrad los, bleiben nur noch auf der Bremse, das Ding fährt automatisch hinten rein. Geht wunderbar. Ich hatte jetzt gerade einen neuen Wagen von Audi zum Test und der hat jetzt die nächste Generation von diesen Schilderlesassistenten. Das heißt, der hat eine kleine Kamera hinter dem Rückspiegel und der guckt die ganze Zeit mit. Und der guckt zum Beispiel, was so an Schildern an der Straße ist. Und Sie sind irgendwie unkonzentriert und sagen sich, was war das jetzt? Ist jetzt 50 schon wieder aufgehoben oder nicht? Ja, denken Sie doch nicht nach, fragen Sie Ihr Auto. Das sagt Ihnen nämlich, nee, ist aufgehoben, kannst wieder schnell fahren. Mittlerweile ist er so weit, der kann sogar die Schilder unterscheiden, wenn da steht 120, 80 bei Nässe. Dann merkt er, wenn der Scheibenwischer läuft und der Regensensor sagt, es regnet, dann sagt er Ihnen, es ist 80. Und wenn die Sonne scheint, sagt er Ihnen, es ist 120. Das heißt, also, er kriegt dieses Gerät auch noch mit. Sie haben Abstandsregeltempomaten, Sie haben Sachen, die in der Spur halten, ESP und diese ganzen Geschichten haben wir schon lange, die uns bestimmt ein paar Mal schon das Leben gerettet haben, ohne dass wir es groß mitbekommen haben, weil das Auto eben nicht ausgebrochen ist. Es geht so weit, dass die Automobilindustrie derzeit davon ausgeht, dass wir noch in diesem Jahrzehnt Autopiloten in Autos haben werden. Das heißt also, wenn Sie zu müde sind zum Fahren oder Sie sehen nachts nicht mehr so gut, dann sagen Sie, fahr du. Aber Sie sagen es nicht zu Ihrer Beifahrerin, sondern zu Ihrem Auto. Und wahrscheinlich wird das Auto Sie sicherer nach Hause bringen, als wenn Sie versuchen, da irgendwie die Sache noch zu machen, weil es kennt erstens alle Verkehrsregeln, das ist softwaretechnisch kein Problem, was haben wir, 137 Paragraphen und ein paar Sonderregelungen. Es kennt die physischen Limitationen Ihres Autos und die physischen Gesetze. Es kann in der Nacht ungefähr 3-mal so gut sehen wie das beste menschliche Auge. Das ist Stand heute, wird noch besser. Es kann mit anderen Autos schon kommunizieren, die eigentlich noch hinter einer Häuserecke sind oder Kurve sind und weiß, dass es kommt und macht das Ablenkgerät runter. Wenn Sie bei BMW heute ein Auto kaufen, kriegen Sie schon einen Assistenten, der vorausschauend fährt, weil er das Navigationssystem fragt, aha, ich fahre auf der Straße, es geht in die Richtung, in 250 Metern kommt eine Rechtskurve mit einem Radius von 70 Grad, im vierten Gang und bei der Geschwindigkeit geht das nicht, ich schalte schon mal runter und mache die Dämpfer ein bisschen straffer, weil gleich wird gebremst. Schon heute. Das wird uns dazu führen, dass wir höchstwahrscheinlich irgendwann an den Punkt kommen, dass Sie mehr oder weniger standardmäßig Autopilot angeschaltet haben und dass Sie als Fahrer den ausschalten müssen. Das ist wie wenn Sie auf die Rennstrecke gehen und Sie möchten den Wagen so ein bisschen driftend durch die Kurve machen, müssen Sie ESP ausschalten. Das Problem ist, wenn Sie dann einen Unfall machen, fragen Sie mal Ihre Versicherung, ob die bereit ist zu zahlen. Und es kann gut sein, dass wir schon in 10 Jahren an dem Punkt sind, dass wenn Sie Ihren Autopiloten dann ausschalten, weil Sie sagen, jetzt fahre ich, weil ich habe da Lust zu, und Sie machen einen Unfall, dass die erste Frage der Versicherung am Telefon ist, wer ist denn gefahren, Sie oder der Computer? Und wenn Sie sagen, ich selber, sagen Sie, dann zahlen wir nicht, grob fahrlässig. Oder nur ein Teil. Das wird von der Technologie in diesem Jahr, in diesem Jahrzehnt möglich werden. Also alleine, wenn es eine normale Entwicklung gibt. Wie die Gesellschaft damit umgehen wird, wir werden irgendwann wahrscheinlich Diskussionen in Berlin hören, ob es nun ethisch ist, wenn wir die Verkehrstoten zwar um 50% reduzieren können, aber die letzten 50% letztendlich durch Softwarefehler und durch Computer gemacht werden, anstatt durch Menschen. Und wir werden ethisch uns überlegen müssen, was ist eigentlich besser? 5.000 Verkehrstote in Deutschland, die von Menschen getötet werden, oder 2.500, die durch Fehlprogrammierung oder vielleicht ein Vogelschiss auf der Kameralinse dann einfach gemacht wurden. Wird eine Diskussion werden. Wir haben viele ethische Diskussionen, ob nun Stammzellen oder Genetik, Einsatz von Nanotechnologie und so weiter. Das wird alles kommen und das Auto wird eins davon sein. Wenn wir über die Antriebsfrage mal nachdenken, und ich möchte mit Ihnen das völlig unemotional mal versuchen auseinanderzunehmen, wann kommt das Elektroauto? Und ich weiß, Herr Dr. Neff, das ist ein wichtiges Thema. Dann versuche ich Ihnen mal die Fakten zusammenzutragen, die wir derzeit untersuchen. Zum einen, wir haben das System Otto-Motor und Dieselmotor, bis einen kurzen Unterbruch von Herrn Felix Wanke, den ich als Jugendlicher noch einmal hier in Friedrichshafen nee, in Lindau am Bodensee einmal treffen durfte, was ein eindrückliches Erlebnis war. Wir haben eine Maschine, die eigentlich uralt ist. Also ein Hubkolbenmotor, egal ob Ihnen da so ein Hersteller das nun sagt, das ist hochmoderne Technik, es ist eine Weiterentwicklung der Dampfmaschine von James Watts. Also eine Hubkolbenmaschine. Der einzige Unterschied zu Watts Dampfmaschine ist, dass die Druckerzeugung im Zylinder erfolgt, also über dem Kolben und nicht in einem externen Kessel. Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied, aber weiterhin ist die Kraftwirkung über einen Kolben auf einen Pleuel, auf eine Kurbelwelle. Und wir haben natürlich thermodynamisch da gewisse Limitationen. Ich will Ihnen das mal so versuchen zu erzählen. Also eine Hubkolbenmaschine, egal wie modern Sie sie bauen, wird immer den größten Teil der eingesetzten Energie in Wärme umwandeln und nur einen kleinen Teil in Vortrieb machen können. Wir können zwar noch einige Potenziale heben, aber wir reden vom Prozentbereich. Und wir werden irgendwann auch an eine Grenze kommen, wo der Aufwand die Steigerung nicht mehr erhöht. Wir reden also von hocheffizienten Maschinen, die ungefähr 30% Effizienz haben. Die Autos, die da auf dem Kreisel jetzt immer rumfahren hinter mir, das sind alles Hubkolbenmaschinen. Und die Frage ist natürlich, wie lange sind die noch da? Auf der anderen Seite haben wir elektrische Motoren. Elektrische Motoren, und das ist eigentlich eine super bewährte Technik, weil Elektroautos gab es auch schon vor 100 Jahren. Das Problem ist, nur für 100 Jahren hatten wir nur Bleibatterien. Das heißt, eine Batterie, die sich auch über die 100 Jahre kaum verändert hat von der Speicherdichte. Und trotzdem gab es Zeiten in der Geschichte des Automobilbaus, in denen mehr elektrische Autos gebaut wurden, als welche mit Verbrennungsmotor. So in den späten 10er Jahren und Anfang der 20er Jahre. Baker Electric. Dann setzte sich der Verbrennungsmotor durch, weil die Leistungen größer wurden und die Batterie keine Fortschritte gemacht hat. Und nun sind wir an einem Punkt, dass wir eigentlich gucken, dass ein Elektroauto, wenn wir es vergleichen mit einem Verbrennungsmotor, eine wesentlich höhere Effizienz in der Verwertung der Energie aufweist. Ein Elektromotor hat im Gegensatz zum Verbrenner ca. 95% Umsetzung in Bewegungsenergie und nur 5% Abwärme. Im Winter für Elektroautofahrer ein Riesenproblem, weil wenn Sie mal so einen Tesla gefahren sind im Winter, da haben Sie kalte Füße, weil der Motor einfach nicht genügend Abwärme produziert. Aber das ganze Thema, ob Elektromobilität kommt oder nicht, hängt von 21 Faktoren ab, die wir im Moment untersuchen. Und ich werde Ihnen ein paar davon sagen, weil durch die 21 komme ich in der Zeit nie. Eins ist der Preis der Akkus. Im Moment ist ein Elektrofahrzeug, wenn Sie es im vergleichbar herstellen mit einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, fast doppelt so teuer. Ein Akku mit 30 Kilowattstunden Energieinhalt, das ist ein relativ großes Teil, wiegt ungefähr 350 Kilo, kostet am Weltmarkt ungefähr 22.000 bis 25.000 Euro derzeit. Ein relativ hoher Preis, ist schon wesentlich niedriger, als wir das vor ein paar Jahren gesehen haben, aber immer noch eine ganze Ecke. Und natürlich muss man sagen, für die meisten Fahrzeuge, das muss man sich leisten können, ein Elektroauto zu fahren. Das ist viel teurer als ein konventionelles. Aber nun kommen wir mal wieder auf unseren Frosch zurück und diese Tipping Points. Für uns ist relevant der Punkt, an dem Sie ein elektrisches Fahrzeug kaufen können, das gleichwertige Fahrleistungen hat, eine ansprechende Reichweite, eine Fahrdynamik, die Spaß macht, der vergleichbar ist mit dem Verbrenner. Das ist ein ganz komisches Wort. Also wir werden, ich sage Ihnen, in 10 Jahren, wenn Sie das Ihren Kindern erzählen, damals hatten wir Auto mit einem Verbrenner. Der hat verbrannt. Der hatte auch einen Auspuff. Das heißt also, da hat das, was da drin puffte, das musste dann irgendwie so rausgehen. Na gut. Sie merken also, es kommt wahrscheinlich schneller, als wir denken. Nun gibt es ein paar Firmen, die bauen mittlerweile richtig tolle Elektroautos. Vielleicht haben Sie von der Firma Tesla schon mal gehört, in Kalifornien. Bauen so einen kleinen Sportwagen, 300 PS elektrisch, auf der Basis der Lotus Elise. Also ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, Sie steigen da ein und Sie steigen mit einem so breiten Grinsen wieder auf, weil das fährt wie an einem Gummiband gezogen. Also das ist so unglaublich schnell. Weil wenn Sie 300 PS elektrisch haben, das liegt ja an bei Drehzahl 0. Das heißt, Sie stehen neben einem Porsche an der Ampel. Der Porsche muss erstmal richtig auf Touren kommen und muss dann den richtigen Einkuppelpunkt finden oder Launch Control drücken, damit man dann mit dem ZF7-Gang Doppelkupplungsgetriebe genauso schnell nach vorne kommt. Aber den Tesla machen Sie einfach, der ist völlig leise, machen plopp und Sie sind schneller als der Porsche. Auf jeden Fall. Also egal, wie Sie schalten und egal, ob nur ein Normalgetriebe oder ein anderes. Dieser Gründer von Tesla Motors ist Elon Musk. Elon hat seine erste Milliarde verdient mit dem Verkauf von PayPal, seine Erfindung, wie man auf dem Internet bezahlen kann, hat sich gedacht, ach, was mache ich jetzt, Internet und keinen Spaß mehr. Ich mache zwei andere Sachen, die mich mehr interessieren. Hat eine Firma gegründet, SpaceX, die schießt Payload ins All. Das heißt also, jetzt, wo die NASA nicht mehr kann, hat er eine kleine Raumfahrtorganisation. Und das andere Geld hat er gesteckt in eine Firma, die nennt sich Tesla Motors. Die bauen ab nächsten Jahr sogar einen Familienwagen. Und als er anfing im Jahre 2006, hat er gesagt, ich werde einen elektrischen Sportwagen, der so schnell fährt wie ein Porsche, auf den Markt bringen für unter 100.000 Dollar. Und alle haben gesagt, Elon, du bist verrückt. Weil der Akku alleine kostet mehr als 100.000 Dollar. Wie willst du das machen? Du legst ja drauf. Und er sagte, ja, heute. Aber der Preisverfall bei den Akkus ist ziemlich genau 9% jedes Jahr. Also Lithium-Ionen-Akkus für Laptops, für Handytelefone, für ihre Blackberries und so weiter, kann man seit 1990 fast sehen, wie sich 9% das immer degressiert. Und der hat einfach gesagt, ich schreibe diese Kurve einfach weiter. Und wenn ich dann soweit bin, den Wagen auf die Straße zu bringen, 2009, da kostet der Akku dann keine 100.000 mehr, sondern nur noch 68. Und ich kriege die Karosserie für 10.000 und so weiter und dann geht das. Und mit jedem Tag kam er diesem Punkt näher und dann hat er den Wagen auf den Markt gebracht. Mittlerweile haben sie schon einen Preisabschlag auf den Neuwagen. Der nächste Wagen, den er auf den Markt bringt, ist der Tesla Model S. Ein Wagen in der Größe eines 5er BMWs, 5er GT, um genau zu sein. 320 PS, 480 Kilometer Reichweite mit einer Ladung. Diese Ladung kostet sie vielleicht je nach Stromtarif zwischen 9 und 12 Euro für 480 Kilometer. Fährt absolut leise, hat seinen Schwerpunkt sehr niedrig. Aber das wirklich Interessante an diesem Auto, ist wunderbar designt und vom Innenraum, also ein Traum. Er verkauft es für 57.000 Dollar. Das heißt, nach Euros gerechnet 45.000, 46.000 Euro. Dafür kriegen Sie das vergleichbare Verbrennungsmotorauto von BMW nicht. Und gefragt, warum er das so günstig bauen kann, sagt er Lego. Wieso Lego? Hat er mir mal erklärt. Hat er gesagt, früher als Kind, erinnern Sie sich, wenn Sie mit Lego gespielt haben, Sie konnten ein Elektroauto bauen. Weil Sie hatten diesen Motor von der Lokomotive oder von der elektrischen Eisenbahn, Sie machten da die Räder dran, Bodenplatte, Batterie rauf, Schalter dran, bisschen Strom noch abgezweigt, an die beiden Lichter noch dran gemacht, Schalter umgelegt, wup, fuhr. Sie konnten ein Elektroauto bauen. Hätte Ihr Vater gesagt, so, und jetzt bauen wir mal ein Verbrennungsmotorauto, 4 Zylinder, 16 Ventile, Abgasreinigung, Lambda-Sonde, Öl-Wasserkreislauf und so weiter, hätten Sie gesagt, nee, also das geht nicht. Und genau da liegt die Krux bei den Elektroautos. Die deutsche Industrie wehrt sich im Moment ziemlich stark gegen Elektroautos, weil wir haben mittlerweile etwas aufgebaut, das ist highly sophisticated, ist aber old technology. Das heißt, wir können richtig viel Geld verlangen für ein super komplexes System, was aus Hunderten von Zahnrädern, von mechanischen Teilen und so weiter ist. Und nun kommen die Chinesen und sagen, wir möchten auch gerne Autos bauen, aber da müssen wir so lange müssen wir arbeiten, bis wir auf dem Niveau sind von VW oder von Mercedes oder von BMW oder von den anderen. Das dauert 20, 30 Jahre. Aber wisst ihr was? Wir fangen bei den Elektroautos an, weil da fangen erstens alle gleichzeitig mit an im Moment mit der Entwicklung. Batterien werden sowieso schon zu einem Großteil in Chinas gebaut. Und es ist viel einfacher. Der Unterschied zwischen bewegten Teilen in einem Elektromotor zu einem Verbrennungsmotor ist ungefähr 10 zu 1. Das heißt, Sie brauchen nur ein Zehntel der beweglichen Teile im Antriebsstrang, wenn Sie einen elektrischen Antrieb bauen. Und auch das andere ist relativ einfach. Also Bodengruppe, Akku, Sie können den Akku als Bodengruppe nehmen, 4 Räder dran und Sie kaufen sich die ganzen Sachen zu. Fahrwerk von Conti, Bremsen von Brembo, Inneneinrichtung von Valmet, Sitze von Recaro, Karosserie von, was weiß ich, Pininfarina, Batterien aus Japan oder aus Korea oder eben aus China. Da gibt es Firmen wie BYD, die vorher Handy-Akkus gebaut haben, die jetzt sich anschicken, Autos zu bauen und Busse zu bauen. Die interessante Geschichte ist die, ob wir uns in Deutschland entscheiden, Elektromobilität ja oder nein, das haben wir hier gar nicht zu entscheiden. Wir können das zwar ein bisschen verzögern, aber entschieden wird das in China, in Indien, in Brasilien, in ganz anderen Staaten weltweit. Und es wird der Punkt kommen, an dem dieser Tipping Point passiert, an dem Sie nämlich ein elektrisches Auto für den gleichen oder weniger, also für den gleichen Preis oder weniger Geld kaufen können, als den entsprechenden Verbrennungsmotorwagen. Das heißt nicht, dass in 10 Jahren diese Branche total ausgestorben ist. Es wird bestimmt auch noch Enthusiasten geben, die sagen, in 10 Jahren, ich kaufe mir trotzdem einen Porsche, weil dieser Sound, das riecht nach Benzin, das rüttelt so toll, wenn man den anmacht. Das ist aber dann im Grunde genommen ein Luxusartikel, ist er jetzt schon, aber ich sag mal, das ist so vergleichbar mit den Uhren, die wir am Handgelenk haben. Rein rational müssten wir sagen, Sie kriegen eine elektrische Uhr für 10 Euro bei Karstadt und es gibt viele Leute, die geben einige 1.000 Euro aus, weil sie sagen, ich möchte was Mechanisches haben, was so schön tickt. Wir werden in 10 Jahren nur noch wenige Verbrennungsmotoren bauen, eben genau zu diesem fast nostalgischen Zweck. Aber das Brot- und Butterauto wird in 10 Jahren schon elektrisch sein. Wir kriegen im Moment sehr viel Schelte von der Automobilindustrie, weil wir den Tipping Point für 2016 voraussagen. Also in 260 Wochen, kommt der Punkt, an dem auch die Industrie nicht mehr dagegen ankämpfen kann und auch kein Lobbyist mehr dagegen ankämpfen kann, dass die Logik, einfach etwas Günstigeres, Besseres zu kaufen, dann da ist. Wir haben mit den Akkus einen Preisverfall in den nächsten 5 Jahren um 70%. Das sind Skaleneffekte, weil jetzt viele Firmen anfangen, das zu entwickeln. Technologische Effekte wie Nanotechnologie, die in die Kathode einzieht, wie neue Materialien, viel größere Zyklenstabilität, leichtere Materialien, einfach viel mehr Erfahrung und es kommt bald der Punkt. Schlechte Nachrichten für diejenigen, die nicht bereit sind zu springen. Aber ich glaube, wir werden ihn nicht groß aufhalten können. Das Ganze hängt noch mit einem anderen Trend zusammen, nämlich mit dem ganzen Thema Energie. Und damit möchte ich dann ins letzte Kapitel kommen, bevor ich Sie zu lange von dem Buffet und den Getränken abhalte. Ich halte im Jahr relativ viele Vorträge, aber der schwerste, den ich im Jahr halten muss, ist der beim Elternsprechtag in der Schule meiner Tochter. weil da spricht man mit den Lehrern und am Nachmittag stellen dann immer die Eltern ihre Berufe vor. Und meine Tochter sagt immer, mein Papa ist Zukunftsforscher, und dann heißt es immer, ja, dann machen Sie ja bestimmt einen Vortrag. Und während man vor Auditorien, die so ein durchschnittliches Alter haben, oder vor Managern einer Industrie, die, wenn ich ihnen sage, Tipping Point Automobil 2016 und in 10 Jahren fahren wir hauptsächlich elektrisch mit Neuwagen, wir haben natürlich einen Altbestand, aber mit Neuwagen wird hauptsächlich elektrisch sein, die sagen, nein, niemals. Erzählen Sie das mal Ihren Kindern. Und sagen Sie, ja, Kinder, ihr seid jetzt 10 Jahre alt, wenn ihr dann in 10 Jahren euer erstes Auto kauft, wisst ihr, dann müsst ihr nicht mehr flüssige Kohlenwasserstoffe aus dem Golf von Mexiko oder aus Libyen importieren und die raffinerieren und dann in einen Tank füllen und dann 70% in die Atmosphäre blasen, damit ihr 30% nutzen könnt für den Vortrieb, sondern ihr werdet Elektroautos haben, die könnt ihr dann irgendwo anschließen, gibt Ladeinfrastruktur beim Arbeitsplatz, zu Hause, unterwegs und so weiter, und die fahren völlig leise und ganz toll. Und sie denken, sie erzählen ihnen was Neues. Und die sagen, wie langweilig, Herr Thomsen, erzählen Sie etwas was Neues, was wir noch nicht wissen. Die wissen das schon. Und wenn sie über Energie reden, dann wird mir richtig schlecht. Weil ich weiß, meine Tochter wird mir in 20, 30 Jahren Fragen stellen, wo ich wahrscheinlich Schwierigkeiten haben werde, ihr das überhaupt zu erklären, was wir im Moment am Anfang des 21. Jahrhunderts alles machen. Wie wir mit Energie umgehen, als die letzte fossile Gesellschaft, und wir werden mit dem Fossilen mehr oder weniger aussterben, unsere Generation. Das ist schon, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich arbeite relativ viel für die deutsche Energiewirtschaft, und das ist auch wieder ein Grund, womit man sich richtig unbeliebt macht. Wenn man nämlich mal den Kindern erzählt, wie das heute mit der Energie eigentlich so aussieht. Jetzt klagen alle über diese Energiewende. Och, und dass wir die Atomkraftwerke abschalten müssen und dass wir so viel Regenerative haben müssen und dass es vielleicht teurer wird und dass es alles irgendwie totaler Blödsinn ist. Es wird relativ klar sein, dass wir in 10 Jahren sehr glücklich sind, dass wir uns diesen Punkt entschlossen haben, das zu tun. Denn wie wir im Moment mit Energie umgehen, verdeutliche ich Ihnen mal ganz kurz anhand eines hochmodernen Kohlekraftwerkes. Nehmen wir mal an, diese Glühbirne, die mich hier gerade erleuchtet, wird von einem Kohlekraftwerk erleuchtet. Und der Chef des Kohlekraftwerks wird Ihnen sagen, Hochtechnologie. Da können wir sogar noch Kohlenstoffabscheidung irgendwann mal machen, mal gucken, wenn wir halt Endlager dafür finden. Das ist eine Technologie, die wird noch 50 oder 100 Jahre so gehen, weil sie ist hocheffizient. Und nun gucken wir mal, wie effizient wir mit der Energie umgehen. Die Kohle, die in Deutschland in Kohlekraftwerken verbrannt wird, wird zum größten Teil in Australien gefördert. Das heißt also, wir schürfen dort in einigermaßen annehmbarer Tiefe nach Steinkohle, laden das auf LKW, später auf einen Zug, fahren das nach Perth oder nach Sydney in den Hafen, verladen das auf ein Schiff, schiffen das halb um die Welt, landen an in Rotterdam, tun es wieder auf einen Zug, laden es irgendwo im Ruhrgebiet wieder ab, machen Förderband an und schießen das in ein Kraftwerk. Wir machen Feuer. Wir machen Feuer. Und wir kochen Wasser. Wir kochen Wasser. Und nehmen den Dampf, der da durch das Kochen des Wassers entsteht, lassen ein bisschen Druck aufbauen und leiten ihn in eine Turbine. Ja, wir nehmen auch noch ein bisschen thermodynamische Energie mit, aber wenn wir richtig gut sind, wenn das ein hocheffizientes Kraftwerk ist, schaffen wir es, 40% der Erde abgerungenen Energie, also Kohlenstoff, der vor Millionen von Jahren irgendwann mal der Atmosphäre entzogen wurde, dort gelagert wurde, und geben den wieder zurück in die Atmosphäre. Also Klimaerwärmung ist eine ganz einfache Kiste. Also ich verstehe mal nicht, warum man das so kompliziert erklärt. Wir haben ein geschlossenes System. Wir haben da oben die Atmosphäre. Da ist der Weltraum. Da ist nichts drin, keine Luft, nichts, irgendetwas. Sämtlicher Kohlenstoff, der in der Erde existiert, seit 5 Milliarden Jahren, ist immer der gleiche. Er ist mal ein bisschen mehr in der Atmosphäre und mal ein bisschen mehr im Boden. Wenn Sie vor 200, 300 Millionen Jahren eine warme Zeit hatten, hatten Sie sehr viel Vegetation. Da hatten Sie Erderwärmung. Das gab immer diese Zyklen. Und dann wuchs alles überall, richtig große Lianen hier und so weiter. Dann kam irgendwann ein Meteoriteneinschlag, dann wurde es wieder kälter. Die ganzen Bäume und Vegetation starb ab. Es gab eine Schicht, wurde Kohle gebildet, noch stärker runtergedrückt, wurde Erdöl gebildet. Das Ganze dauerte aber immer Zyklen von Millionen von Jahren. Jetzt haben wir innerhalb von 50 Jahren in einer Generation mehr oder weniger 50% der verfügbaren fossilen Ressourcen der Erde wieder abgerungen und mal umgesetzt. Aber bleiben wir also bei Kohlekraftwerk. Wir haben also 40% dessen, was wir den Kohlenstoff der Erde entnommen haben, umgesetzt in Strom. Und sagen, super, nur 60% weggeschmissen. Speisen das ein ins Energienetz, transformieren das einmal rauf, einmal runter, transportieren das über eine lange Leitung, kommt irgendwann hier an, wird nochmal transformiert, kommt in diese Glühbirne. Diese Glühbirne hat eine Effizienz, also wir wollen ja nur das Licht, die Wärme wollen wir eigentlich gar nicht haben, aber diese Effizienz, wir kriegen ungefähr 5% der Energie, werden wir in Licht, in Photonen umwandeln und 95% in Wärme. Dafür müssen wir die Klimaanlage noch ein bisschen größer drehen, damit wir es auch wieder rauskriegen. Jetzt nehmen wir mal 5% von 40%, dann kommen wir auf eine Gesamtenergieeffizienz von, müsste man rechnen, 2-3%. Das ist ungefähr das. 2-3%. Und das ist nicht Utopie, das ist jetzt. Jetzt. Nun stellen Sie sich mal vor, und die Energiemanager sagen, super, wir sind ja effizient. Ich mache es mal andersrum. Nehmen wir mal an, Sie kriegen am nächsten Wochenende Besuch. Sie kochen, Besuch bringt eine tolle Flasche Wein mit und sagt, habe ich im Keller gefunden, seltener Jahrgang, Castello Banfi Sumus, Jahrgang 2000, toller Wein. Gibt noch 550 Flaschen davon, seltene Ressource, einmal verbraucht, kommt nie wieder. Und Sie sagen, toll, ich freue mich. Machen den auf, riechen am Korken, wunderbar. Muss getrunken werden, aber ist noch richtig gut. Und gehen zum Ausguss in der Küche und gießen 97% dieses Weines in den Ausguss. So viel bleibt drin. Und der Besuch guckt sie an mit so großen Augen und sagt, was machst du da, spinnst du, das ist eine knappe Ressource, kommt nie wieder, kannst du nicht so verschwenden. Und sie sagen, wieso, ist doch hocheffizient, wir können noch ein Schnapsglas davon trinken. Beim Wein fällt uns auf, was für einen Wahnsinn wir hier machen. Nur bei Energie sagen wir, nö, also Energiewende finden wir nun nicht so toll. Unsere Kinder werden uns dafür befragen in 30 Jahren, wie wir gedacht haben, dass wir das hinkriegen. Und wie sind denn die Lösungen? Solarenergie, regenerative Energien, können die unseren Energiebedarf decken? Ja. Die gesamte Erde ist ein System, das mit Solarenergie läuft. Jeder Grashalm da draußen, jedes Blatt, jeder Fisch im Ozean läuft mit Solarenergie. Also ein Fisch muss ja nicht irgendwo nach Erdöl bohren und dann irgendwie Raffinerien betreiben oder irgendwie etwas. Das funktioniert seit Jahrmillionen ganz gut und wir werden irgendwann dahin kommen, dass wir das eben auch hinkriegen. Und die Frage ist wieder, wann ist der Tipping Point? Also wann kommen wir dahin? Und wenn Sie im Moment sehen, dass die Energiekonzerne nicht nur wegen der Energiewende Kopfschmerzen haben, weil sie ihre Kraftwerke nicht weiter betreiben können, sondern weil sie mittlerweile an ganz andere Punkte stoßen, die sie mit so schönen neudeutschen Wörtern wie Grid Parity beschreiben. Etwas, damit können Sie jemanden richtig verschrecken, wenn Sie einen Bekannten haben, der beim Energieversorger sagen Sie Grid Parity doch. Grid Parity bezeichnet den Punkt, an dem Sie mit regenerativen Quellen eine Kilowattstunde zum gleichen oder niedrigeren Preis erzeugen können, wie wenn Sie ihn aus der Steckdose vom Netzbetreiber beziehen. Das heißt, dass wenn Sie in den Baumarkt gehen, hier zu Obi unter die Straße, und Sie sagen, ich hätte gerne 10 von diesen großen Solarmodulen und einen Wechselrichter und eine kleine Anschlussbox, und Sie zahlen mit Ihrer Kreditkarte und Ihre Bank finanziert das Ganze. Sie installieren das, geben noch einem Installateur Geld und zinsen das Ganze normal ab, und Sie rechnen die gesamtwirtschaftliche Rechnung und kriegen den Strom für 19 Cent pro Kilowattstunde, und Ihr Netzbetreiber will gerne 20 Cent, wenn Sie das aus dem Netz holen. Und das ist der Punkt, an dem wir jetzt kommen, in den nächsten 100 Wochen, und zwar sogar ohne Solarförderung. Derzeit liegt Grid Parity mit PV, also Photovoltaik, ungefähr auf dem 38. Breitengrad. Das heißt, Sie können auf dem Weltmarkt ganz einfach Solarzellen kaufen, die installieren und können den Strom günstiger erzeugen, als eher Stromerzeuger das mit der herkömmlichen Technik und dem Netz und den natürlich Steuern und Abgaben, das muss man dazu sagen, weil das zahlen Sie derzeit noch nicht, erzeugen können. Und es wandert jedes Jahr um 3 Breitengrade nach oben. Das heißt, es dauert nur noch ein paar Jahre, das ist hier angekommen. Dann wird es für Sie als Häuschenbesitzer ein Luxus sein, eine Südfläche des Daches nicht mit Solar zu belegen, weil Sie müssen sich das leisten können, auf 3.000 Euro pro Jahr verzichten zu können. Dieser Punkt kommt in den nächsten 200 Wochen. Das heißt, wir werden ein dezentrales Energiesystem ganz einfach und kostengünstig aufbauen können. Wir brauchen nur eins, wir brauchen Speicher. Denn das Problem mit Solarenergie und anderen regenerativen Quellen ist, die sind eben nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche, Sommer wie Winter verfügbar, sondern eben dann, wenn es kommt. Schon heute sind wir mit dem Ausbau von regenerativen Energien in Deutschland so weit, dass wir an einigen Tagen im Jahr, in diesem Jahr waren es immerhin schon 17, an Punkte kommen, dass wir die erzeugte Menge von Wind- und Solarenergie nicht mehr ins Netz bekommen und an der Leipziger Strombörse negative Preise entstehen. Negative Preise heißt, wir haben so viel Strom, jeder, der es abnimmt, kriegt noch 2 Cent dazu. ist so. Wo sind denn die Speicher? Werden wir Pumpspeicherwerke in Norwegen bauen oder werden wir in den Alpen irgendwelche Täler fluten? Werden wir nicht. Und auch da sehen wir eine Richtung Dezentralität. Und wir werden einen riesen neuen Markt sehen in diesem Jahrzehnt für dezentrale intelligente Speicher. Denn hier kommen alle Dinge zusammen. Diese Intelligenz, also das heißt ein Netz, was mitdenkt, wo nicht ein Mensch irgendwie etwas ein- oder ausstöpseln kann. Das Thema dezentrale Erzeugung, dass jede Dachfläche mehr oder weniger dazu beitragen kann. Und die Batterietechnologie, die sehr viel billiger wird. Mobile Batterien kosten derzeit ungefähr $600 pro Kilowattstunde, gehen runter auf 180 bis 2016. Stationäre Batterien sind noch viel billiger. Die kosten derzeit ungefähr $300 pro Kilowattstunde und gehen runter auf 50. Also Natrium-Schwefel-Batterien, Redox-Flow-Batterien, diese ganzen Geschichten. Wenn das so runtergeht, dann werden Sie im Keller neben Ihrer Gefriertruhe eine kleine Batterie haben, ungefähr in der gleichen Größe. Die kann die Energie für 10 Tage Ihres Hauses speichern. Und die wird so effizient sein, dass sie 20 Jahre lang lebt und eine Kilowattstunde zu speichern nur 3 Cent kostet. Also die kompletten Kosten pro Zyklus. Und Autos haben im Grunde genommen das, was den Energieversorgern im Moment noch fehlt, nämlich diese Speicherkapazität. Wir gehen davon aus, dass Energieversorger Mitte des Jahrzehnts spätestens anfangen, ihnen Autos zu geben. Naja, zu geben, nicht ganz umsonst, aber aus eigenem Interesse. Erinnern Sie sich an die Anfänge der Mobilfunktelefonie? Die ersten Telefone musste man kaufen. Dieses C-Netz von Siemens hatten bestimmt noch einige mit dem Trageriemen und dem 8 Kilogramm schweren Einbauset. C-Netz. 8.900 Mark hat das damals gekostet. Dann kamen die ersten D-Netz-Handys und meines Mann fing an, sein Mobilfunknetz aufzubauen und die Marketingstrategen sagten, wow, was für ein Wahnsinn, für die paar Leute, die mobil telefonieren, auf jeden Berg einen Sendemast. Wahnsinn. Und dann kamen die Marketingleute und sagten, wir machen das anders. Die Sendemasten müssten wir bauen, wir müssen einfach die Anzahl der Nutzer erhöhen. Wie machen wir das? Wir sponsern die Handys, geben den Leuten für 1 Euro die Handys, machen einen 24-Monats-Vertrag, wo wir das Geld über die Monate wieder praktisch zurückkriegen, über die Grundgebühr, tun noch eine Flatrate drauf, damit die Leute sich möglichst schnell daran gewöhnen, mobil zu telefonieren. Und wie toll das ist, wunderbar. Ich gehe mit Ihnen eine Wette ein, dass innerhalb der nächsten 260 Wochen Sie irgendwann die Zeitung aufschlagen von einem Energieversorger und da steht drin, bislang hatten Sie unseren Strom für zu Hause und hatten da Ihren Spaß damit. Jetzt gibt es ihn auch für unterwegs. Kommen Sie zu uns, 24 Monate, Sie zahlen 1 Euro, wir geben Ihnen ein Elektroauto und es kostet im Monat 399 Euro. Aber wir tun eine Flatrate drauf, all you can drive. Das heißt, Sie brauchen nie wieder zur Tankstelle zu fahren, Sie geben nach 2 Monaten das Auto zurück oder lassen das refurbischen und so weiter. Und der Energieversorger bedingt sich nur für diesen Tarif eine Bedingung. Wenn Sie nachts in der Garage parken, lassen Sie das Ding am Strom und wir dürfen das in der Nacht als Energiespeicher benutzen, um es nicht komplett leer und voll zu laden, sondern es geht um 3 oder 4%. Wenn wir in Deutschland nur 3 Millionen Elektrofahrzeuge auf die Straßen bekommen, dann haben wir kein Speicherproblem mehr. Dann könnten wir mit 100% regenerativer Energie, Wind und Sonne, das komplette Energiesystem Deutschlands zwischenspeichern und machen. Wir brauchen noch saisonale Speicher, ich gebe das zu, dafür gibt es andere Lösungen. Aber wir kommen dahin, dass dieses beschleunigt wird. All diese Dinge kommen zusammen ungefähr Mitte dieses Jahrzehnts. Also zwischen 2014 und 2016 werden sehr viele Tipping Points passieren, ökonomisch, technologisch und von den Marktmechanismen, die uns ganz schön Kopfschmerzen machen werden. Für viele Industrien, ich hoffe wirklich, dass sie da nicht die Frösche sind und sitzen bleiben, sondern die notwendigen Drive entwickeln, da zu springen, werden diese Sachen kommen. Aber es ist gut so. Denn erstens, wenn wir es nicht schaffen, unser Energiesystem umzubauen, wir haben nicht unendlich fossile Energien. Und ich glaube auch nicht, dass es so eine gute Idee ist, die letzten 50% in Form von Schiefergas oder in Form von irgendwelcher Braunkohle noch zu fördern und das auch noch in die Atmosphäre zu tun. Dann haben wir nämlich einen Zustand, der relativ ungemütlich ist. Und zwar rede ich nicht nur von der Vegetation, sondern auch von den Meeresspiegeln. So stehen wir am Anfang einer Dekade. Am Anfang des zweiten Jahrzehnts. Und wir haben gesehen, dass in den letzten 10 Jahren schon eine ganze Menge passiert ist. das unser Leben verändert hat, wie wir kommunizieren, wie wir arbeiten, wie wir Wissen teilen, die Geschwindigkeit erhöht haben, wie wir mit Dingen umgehen, die Internationalisierung vorangetrieben haben, unser Leben verändert haben. Und wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass in der zweiten Dekade hoffentlich alles ein bisschen langsamer wird. Falsch gedacht. Wir kommen in eine Zeit, wo drei Megatrends im Moment zusammenkommen. Nämlich einmal das Ende der Dummheit, künstliche Intelligenz, die einen Grad erreichen wird, der hoffentlich positiv für uns ist. Nicht, dass wir alles Computern übertragen und wir nicht mehr denken müssen, sondern dass uns die Zeit gibt zu denken. Systeme, Städte, Häuser, die anfangen, energieeffizient zu arbeiten, ohne dass wir daran denken müssen, wie kann ich das sparen, sondern das System sich selber optimiert. Das werden wir in 10 Jahren relativ normal finden. Wir kommen rein in eine Welt, wo Elektroautos wahrscheinlich günstiger zu produzieren und zu kaufen und zu betreiben sind als Verbrenner. Und Verbrenner vielleicht in eine Nische kommen. Vielleicht möchte Deutschland ja dann, so wie die Schweiz, dann einfach nur mechanische Uhren bauen und lässt dann den Chinesen die elektrischen Dinge bauen. Oder wir schaffen es, diesen Tipping Point zu finden. Und wir kommen in einen Punkt, wo wir das Energiesystem umbauen können zu einem Preis, der viel niedriger ist, als wir uns eigentlich vorstellen. Viel stark dezentralisiert, Eigenversorgung und so weiter. Bei all dem stellt sich die Frage, bei so vielen technischen Innovationen, wo bleibt der Mensch? Wie werden wir uns denn fühlen in 10 Jahren? Ich glaube, dass sich auf dieser Ebene auch eine ganze Menge verändert. Zum einen hoffe ich, dass wir in 10 Jahren uns hier wiedersehen. Dann komme ich nämlich wieder und lasse mich daran messen, wie meine Prognosen waren. Mal schauen, was davon eintritt und was nicht. Die Zukunft ist ein offener Raum. Das heißt also, das bleibt, dass wir morgens aufstehen und zur Arbeit gehen und unsere Profession machen. Ich hoffe, dass wir bei der Informationsüberlastung ein bisschen runterkommen und dass wir Zeit finden, etwas zu machen, was heute Abend schon anklingt, Open Innovation. All diese Themen sind nicht singulär zu betrachten, sondern sie funktionieren, wenn wir eine neue Form der Zusammenarbeit finden. Das heißt, wenn wir es schaffen, über unsere eigenen Grenzen hinweg zu kommunizieren. Nicht nur Fachleute unter sich auf einem Kongress, sondern Menschen. Was wollen wir? Denn die Zukunft ist ein offener Raum. Die Zukunft ist das, was wir denken, was wir wollen. Es ist das, selbst heute verändern wir in diesem Moment die Zukunft, weil wir vielleicht über Themen nachdenken, an die wir vorher noch nicht nachgedacht haben. Und Sie sprechen mit Nachbarn, mit Ihrem Kollegen, mit Ihrem Chef, mit einem Entwickler in Ihrer Firma. Und dadurch verändert sich etwas. Wir müssen die Zeit finden, über die Zukunft nachzudenken. Diesen To-Do-When-Time-Stapel nach vorne holen und nicht erst Freitag sagen, ach, mache ich nächste Woche, sondern Zeit finden, auf solche Veranstaltungen zu gehen. Zu kommunizieren und uns zu überlegen, wie soll unsere Gesellschaft aussehen. Und ich kann Ihnen nur raten, fangen Sie heute Abend damit an. Tauschen Sie sich aus, was Sie wollen und wie Sie dahin kommen wollen. Und wenn Ihnen dabei ein bisschen warm werden sollte, weil Sie merken, meine Güte, das ist eine ganze Menge. Das ist so, entweder sind es Emotionen, die da hochkommen oder irgendwas anderes. Dann rate ich Ihnen nur eins, seien Sie kein Frosch, springen Sie. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Okay.